Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Architektur und Bauen. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Mein Name ist Wiebke Becker und ich bin von Jung.
Und gegenüber von uns sitzt
Christina Frank. Ich bin die Geschäftsführerin der Bonova Bayern GmbH und freue mich sehr, dass wir drei heute zusammen sind.
Super, wir freuen uns auch sehr. Ganz kurz zu Ihnen, Frau Frank. Sie sind Juristin, waren Staatsanwältin, waren Richterin, Kommunalreferentin in München und, wie Sie gerade gesagt haben, seit ganz kurzem Geschäftsführerin der Bonova Bayern. Wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, wie man vom Gerichtssaal in die Baupolitik kommt und wie die Bonova mehr bezahlbaren Wohnraum in Bayern schaffen möchte. Zu Beginn aber ein paar Fragen, die Sie nicht auf Ihrem Zettel haben. Die legendäre Schnellfragerunde. Ganz einfach. Kaffee oder Tee?
Cappuccino.
Gut. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Wie spät kann es werden?
Sehr spät. Deutlich nach Mitternacht.
Okay. Was war Ihr erster Berufswunsch als Kind?
Richterin.
Tatsächlich.
Toll. Tatsächlich, ja.
Ja, super. Dann wird das irgendwie noch neugieriger auf das, was heute noch kommt.
Welches Buch liegt denn gerade bei Ihnen auf dem Nachttisch?
Harry Potter und der Orden des Phönix, weil ich daraus meinem Sohn immer vorlese, der 9 Jahre alt ist. Und zu mehr komme ich ehrlich gesagt nicht.
Schön. Super. Ihr Lieblingsort in München?
Mein Zuhause.
Gibt es eine Stadt, die Sie zuletzt so wirklich beeindruckt hat und wenn ja, warum?
Ich war gerade in London in den Sommerferien auf einem Campingtrip mit meinem Sohn und ich finde London unglaublich spannend, weil Tradition und Moderne wahnsinnig gut zusammen funktionieren scheint. Und das finde ich ist was, wo wir uns hier auch in Deutschland oder auch in München eine Scheibe von abschneiden können.
Auf einem Campingtrip in London.
Wir sind über Holland und Belgien nach England raufgefahren, wandern da auch in den Harry Potter Studios und auch in Oxford und haben uns ein paar Drehorte angeschaut und sind über Frankreich dann zurück, genau.
Cool. Gibt es etwas, das Sie außerhalb Ihrer Arbeit begeistert, aber kaum jemand weiß, bis auf Campingurlaub?
Kaum jemand weiß, es vielleicht mit meiner Vita und meinem Werdegang ein bisschen schwierig, weil ich doch eine gewisse Öffentlichkeit immer habe um mich rum. Ich liebe Sport, ohne Sport geht's für mich gar nicht. Und da spielt der Bergsport eine riesige Rolle, aber auch Yoga, also eigentlich so ein bisschen beide Dinge. Und wenn man beides dann vereinen kann, sind das Kraftorte für mich.
Mhm. Wenn ihr beruflicher Alltag ein Song wäre, welcher wäre das?
Don't Stop Me Now.
Wie aus der Kanone geschossen. Gibt's ein Motto oder Leitsatz, der Sie begleitet? Das wird dann auch der Titel des LinkedIn Posts vielleicht.
Jetzt muss ich mal ganz kurz.
Ich finde Don't Stop Me Now ist auch
ein Satz. Der nehmen wir den gleich, oder? Nehmen wir gleich als Motto.
Okay, reicht. Nächste Frage. Was müsste eine Stadt können, damit Sie sagen, hier bleibe ich?
Sie muss mein Herz erfassen. Das haben bislang nur wenige Städte auf dieser Welt, ehrlich gesagt, geschafft. Und da gehört wahrscheinlich für jemanden, der beruflich sehr eingespannt ist, insbesondere die Familie und die Freunde dazu. Und die sind bei mir schlichtweg als Münchner Kindl hier in München. Von dem her ist München absolut meine Stadt Nummer 1.
Ja, verständlich.
Sie haben eine wahnsinnig spannende Reise vom Gericht über die Baupolitik hinter sich. Können Sie uns mal erzählen, wie kam es dazu?
Ja, manchmal sind es so Zwischenfälle, die einfach passieren, mit denen man vorher gar nicht rechnet, die man auch gar nicht auf der Agenda hat und wo man sich vielleicht auch die Frage stellt, bin ich in dem Moment bereit dazu? Will ich das gerade? Und ich habe mir zu jedem Zeitpunkt immer gedacht, machst du mal. Schaust du mal.
Ja.
Und dann schauen wir mal, wie gut es gelingt. Ich wollte wirklich immer schon Richterin werden. In Bayern wirst du im Regelfall zunächst Staatsanwältin und dann Richterin. Bin dann den Weg über die Staatsanwaltschaft gegangen, war aber vorher sogar noch in einer Großkanzlei. Hatte den Hintergrund, dass ich aus meiner Wahlstation in Sydney zurückkam, eine meiner anderen Lieblingsstädte auf dieser Welt. habe da gearbeitet bei der Außenhandelskammer und war völlig pleite. Vollends pleite. Mhm. Ich kam zurück nach München. München sauteuer, Sydney sauteuer, kein Geld mehr im Geldbeutel. Hatte damals die Staatsnote, um Staatsanwältin werden zu können, und wurde damals dann aber auch mit der Aussage schlichtweg konfrontiert, dass so ein Einstellungsprozess halt einfach mehrere Monate dauert, bis man dann tatsächlich auch anfangen kann, was mich dann schockiert hat und was dann bei einem Anruf eines Headhunters dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, gut, dann schaue ich mir halt jetzt mal ein paar Monate eine Großkanzlei an. Ne? Also es war einer dieser Zufälle, also nie auf der Agenda gewesen. Ich bin dann 3 Jahre geblieben. 3 Jahre deswegen, weil man zum damaligen Zeitpunkt in Bayern nur maximal 3 Jahre nach dem Examen noch in den Justizdienst wechseln konnte. Also das war quasi so eine zwingende Schnittstelle. Auch da dann wieder überlegt, was tust du? Aber nachdem es immer mein Herzenswunsch war, bin ich dann zur Justiz gewechselt, habe da zuletzt die Kapitalverbrechen betreut, also Mord und Totschlag. Und bin dann, als ich Stadträtin wurde hier in München, ins Zivilrecht gewechselt, weil es auch im Strafrecht ein Beschleunigungsgebot gibt. Gerade wenn jemand in Haft sitzt, musst du die Dinge möglichst schnell voranbringen.
Ja.
Und dann kam eine Anfrage, ob ich einen Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag betreuen möchte, der mit einem angeblichen Justizopfer zu tun hatte, und durfte dann mit Florian Herrmann, jetzt hier Staatsminister in Bayern, diesen Untersuchungsausschuss gemeinsam betreuen. Und dann führte so einen Schritt immer zum nächsten, bis 2018 der Münchner Stadtrat mich zur Stadtministerin gewählt hat, zuständig unter anderem für die Immobilienthemen, aber für mich auch total wichtig für die Themen der Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft, Forstwirtschaft, Landwirtschaft oder auch die Münchner Märkte.
Ja.
Und das endete 2020 in der OB-Kandidatur hier für die CSU in München. Und 2024 bin ich dann aufgrund anderer Konstellationen, anderer politischer Mehrheiten im Stadtrat nicht wiedergewählt worden, sehr, sehr knapp. Und durfte dann ein bisschen schauen, auch wohin mich die Reise treibt. Und bin jetzt hier Geschäftsführerin der Baunova Bayern geworden.
Wahnsinn. Total spannender Werdegang. Ja. Nochmal ganz zurück zum, was Sie sagten, mein Kindheitstraum war die Juristerei. Was fasziniert Sie so daran und vermissen Sie das jetzt nicht?
Faszinierend tut mich wahnsinnig der Gedanke der Gerechtigkeit. Deswegen auch Richterin und nicht Rechtsanwältin. Weil es mir wichtig war, im Namen des Volkes das richtige Urteil zu sprechen. Das spielt ehrlich gesagt in meinem ganzen Leben eine Rolle. Also dieser Drang, was zurückzugeben an die Gesellschaft, der spielt sowohl in der Politik oder auch in meinem jetzigen Job, in dem ich für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen möchte, eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Der Zweck dessen, was ich tue, ist für mich wahnsinnig ausschlaggebend. Und hier haben wir gerade bei der Juristerei natürlich auch noch den Vorteil, dass analytisches Denken nicht ganz zu kurz kam. Ich mag Mathe wahnsinnig gern. Das hat da ganz gut dazu gepasst. Ja, und dann ist es die Juristerei geworden. Und ja, ich vermisse das manchmal. Ja. Vor allem sonntagsabends vor dem Tatort.
Ja, kann ich verstehen, ja. Kann ich total verstehen. Ja, ich habe ja auch Architektur studiert und mache das eigentlich nicht mehr. Und ja, manchmal vermisse ich es auch.
Wer weiß, was kommt?
Ja, nee.
Vielleicht halten wir es damit, James Bond sagt niemals nie.
Und dann in der Schritt in die Politik, haben Sie gerade, es war ja eher so schleichend.
Ja, in der Tat. Also ja, wahrscheinlich war ich so eine Karteileiche sehr, sehr lange Jahre. Ich bin schon wahrscheinlich seit ich volljährig bin ungefähr in der CSU dabei und war auch immer mit bei verschiedenen Ortsverbänden, Kreisverbänden, bei Treffen, war engagiert, allerdings nie an vorderster Front. Und durch diesen Untersuchungsausschuss ist dann doch eine gewisse Sichtbarkeit gegeben gewesen, so dass man es dann auch an mich herangetragen hat. Die Frage, möchtest du in München ein bisschen mehr tun, antreten für die CSU, für den Münchner Stadtrat? Und das war für mich eine tolle Chance. Man hat natürlich aber auch viel überlegt. Will man das? Das bedeutet auch viele Einschnitte hinzunehmen, zeitlich. Aber natürlich auch, weil selbst am Badesee du jetzt nicht mehr zwingend eine Privatsphäre hast.
Ja.
Aber auch da war es für mich wieder so, ich wollte das. Und ich glaube, man kann da unglaublich viel bewegen, wenn man sich wirklich für einsetzt. Gerade in der Kommunalpolitik. Das unterscheidet sich vielleicht nochmal zum Bund.
Das wäre jetzt die nächste Frage. Eigentlich so, man kann unglaublich viel bewegen. Ja. Es ist nicht schwerfällig und man läuft nicht gegen 1000 dicke Bretter. Und wie sind Sie damit umgegangen? Und Wie hoch ist die Frustrationstoleranz?
Das hängt natürlich wahrscheinlich im Wesentlichen immer davon ab, ob sie in der Opposition sind oder in der regierenden Fraktion. Ne? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, wie kurz dann auch Drähte sind, die man auch bespielen kann. Es gibt gerade in der Kommunalpolitik vorausgesetzt, der städtische Haushalt macht es mit. Ne? Das ist natürlich die Kernvoraussetzung. Sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Stellschrauben. Aber ja, es gibt auch da dicke Bretter. Und manchmal ist es auch so, dass man sich einfach denkt, es kann doch jetzt nicht euer Ernst sein.
Ich glaube, ja, das haben wir in anderen Bereichen auch und überall. Ja, wir haben insgesamt einfach noch dicke Bretter zu bohren.
Ja, hat mir jede zweite gestern auf der Expo erzählt.
Das stimmt auch, aber ich sehe an so vielen Stellen in der Stadt, wo was passiert ist, wo wir vielleicht mit unserer Fraktion einen Antrag gestellt haben, wo ich selber einen Antrag gestellt habe, wo ich selber als Stadtministerin tätig war, wo du Straßenneubenennungen hast, wo du das Volkstheater in Zeit und Budget errichtet hast, einen Kulturbau in Deutschland in Zeit und Budget zu errichten, ist schon auch eine große Herausforderung, wo ein komplett neuer Markt entstanden ist, den man von hinten bis vorne begleitet hat, den Elisabethmarkt in München. Das ist schon schön, das an vielen Stellen zu sehen. Gleichzeitig sieht man aber auch an vielen Stellen, dass die Projekte noch nicht fertig geworden sind und vielleicht noch Zeit und Muße brauchen.
Ja. Gibt es so Dinge, die Sie jetzt auch mitgenommen haben aus Ihrer Laufbahn bisher, wo Sie sagen, das hilft Ihnen auch in der Baupraxis? Also von der Politik gibt es Dinge, die Sie da übertragen können?
Ja, vielleicht bleiben wir da gleich bei den dicken Brettern. Ja. Das Thema Geduld ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches. Was, glaube ich, von der Politik her mir auch ein bisschen in die Hände spielt, ist der kurze Draht an viele Stellen. Viele handelnde Personen zu kennen. Und zwar sowohl jetzt aus der Juristerei, die am Ende ja final entscheidet darüber, ob was funktioniert oder auch nicht funktionieren kann, rein rechtlich gesehen, über die Verwaltung, über die Politik, die letztlich uns den Rahmen vorgibt, über dann aber natürlich auch die Baubranche als solche. Und so kenne ich aus eigentlich allen wesentlichen Wertschöpfungsketten die handelnden Personen. Und das ist was, was mir schon an vielen Stellen nahe kommt und zugutekommt.
Glaube ich. Ja. Lassen Sie uns mal zu Baunova kommen. Mhm. Baunova ist ein Zusammenschluss von der Bayernheim, der Stadibau und dem Siedlungswerk Nürnberg, richtig?
Sozusagen, wir sind vier Gesellschaften. Die Baunova Bayern ist die Holding, also das Dach über die drei schon existenten staatlichen Wohnungsbaugesellschaften. Wir sind deswegen kein Zusammenschluss, keine Fusion in dem klassischen Sinne, sondern jede der drei Wohnungsbaugesellschaften existiert für sich individuell weiter mit den jeweiligen Aufgaben, mit der jeweiligen Historie. Und wir versuchen unter dem Dach der Baunova Kräfte zu bündeln, ne, und mehr möglich zu machen, Synergien zu heben, Synergien zu finden, vielleicht auch Wissenstransfer von A nach B zu geben. Häufig ist es ja trotzdem so ein Closed Shop, weil jeder sein Alltagsgeschäft hat, so dass wir eigentlich eine große Familie sind mit vier Familienmitgliedern und jetzt kein Zusammenschluss in dem ganz klassischen Sinne.
Okay, wie viele Personen arbeiten hier? Also in den?
Insgesamt circa 350.
Okay. Und wie geht das konkret, wenn Sie sagen Wissenstransfer? Also ich weiß ja schon, das ist im Büro mit 50 Leuten schwierig.
Ja, das ist in der Tat richtig. Wir sperren natürlich zum einen unsere Ohren so ein bisschen auf. Wo schmerzt es den einen? Wo schmerzt es den anderen? Was kann der andere? Aber vielleicht auch ganz gut. Das ist ja auch so. Wir haben sehr, sehr viele Termine mit unseren Gesellschaften zusammen, sei es bei Richtfesten, sei es die Schurfixe, sei es aber Besprechungen von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplanen etc., wo wir natürlich auch hören, was die Gesellschaften umtreibt oder was die besonders gut können. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Gesellschaft, die Bayernheim, die sehr, sehr stark über Generalunternehmer Verträge agiert. Das macht die Stadibau überhaupt nicht, weil sie öffentlicher Auftraggeber ist und nur in Einzelgewerken vergibt. Die Siedlungswerk Nürnberg könnte es aber machen, hat es in der Vergangenheit aber nicht gemacht. Weil ein GU-Vertrag oder gar ein TU-Vertrag, ein Totalunternehmervertrag, das ist schon was, was ein wahnsinnig dickes, komplexes Vertragswerk am Ende ist und was einen gewissen Erfahrungswert und Horizont braucht, um es dann auch wirklich gut in die Tat umsetzen zu können. Und hier haben wir jetzt ganz konkret die Situation, dass wir schauen, dass von der Bayernheim dieses Wissen, diese Expertise zur Siedlungswerk kommt. Und wir sind jetzt gerade dabei, da sogar ein Kooperationsprojekt auch zu setzen in Nürnberg, wo dann einen Teil die Bayernheim machen soll, einen Teil auch die Siedlungswerk machen soll, so dass wir eigentlich das ganz gut dann harmonisieren können und von dem Wissen des einen profitieren im Hinblick auf den anderen.
Spannend. Jetzt haben die Töchterunternehmen, sehr breit gesagt, ne, 4 Familienmitglieder, unterschiedliche Kulturen. Wie gelingt es jetzt auch, so ein Wir-Gefühl hinzubekommen?
Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, insbesondere weil jeder natürlich an einem anderen Ort sitzt. Ja. Wir haben die Bayernheim, sitzt im Osten von München, wir haben die Stadibau, sitzt dann ja mittig westlich und die Siedlungswerk Nürnberg in Nürnberg und wir sitzen relativ zentral. Also alleine das ist natürlich schon eine Herausforderung. Dann ist es eine Herausforderung, die verschiedenen Ebenen auch zu erreichen. Mit den Geschäftsführern, auch mit der zweiten Leitungsebene, Führungsebene ist man relativ häufig beieinander. Die anderen kennt man vielleicht etwas schwieriger. In der Bayernheim hatte ich einen gewissen Heimvorteil. Ich habe in der Bayernheim gestartet. Die Baunova gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt, als ich bei den staatlichen Wohnungsbaugesellschaften angefangen habe, so dass ich diese Gründungsphase intensiv mit begleitet habe und die Holding mit aufgebaut habe. Ich habe ganz, ganz viele Mitarbeiter unserer jüngsten Tochter der Bayernheim deswegen intensiv kennengelernt. Wahrscheinlich mit fast jedem sehr, sehr lange gesprochen, um so auch zu verstehen, was sind die Aufgaben, was sind die Schwierigkeiten, was ist das, was gut funktioniert. Und das Gleiche haben wir jetzt versucht, auch bei den anderen Töchtern zu machen. Da bist du aber dann nur in Zeitausschnitten. Und das wird jetzt eine der ganz wesentlichen Aufgaben auch für die kommende Zeit sein. Ja, wir sind ja noch so völlig in der Gründungsphase. Seit März gibt's uns überhaupt erst. Dieses Wir-Gefühl wirklich herzustellen durch gemeinsame Events, durch gemeinsame Projekte, durch gemeinsame Erfolge, ja, um da zu zeigen, was wir können und dann gemeinsam aufeinander stolz zu sein.
Und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Gespräche noch, um auch die Menschen kennenzulernen.
Ja. Absolut, absolut. Dann kannst du es auch erst verstehen.
Ja.
Was treibt den um?
Ja.
Welche Angst hat er vielleicht? Change Management ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja. Und dass sie auch alle wissen, wer an welchem Projekt sitzt.
Genau.
Projekte gemacht werden, wie die gemacht werden, aus Fehlern lernen, aus guten Sachen lernen.
Ja, und auch offen und zugänglich zu sein. Greifbar zu sein, nahbar zu sein, da zu sein. Wenn man selber nicht gesehen wird als Mensch, ist das, glaube ich, das Schlimmste, was man in Sachen Nichtwertschätzung auch erleben kann, wenn man das Gefühl hat, man ist austauschbar oder eine Nummer. Und dieses Gefühl zu stärken, machen unsere jetzigen Geschäftsführer in ihren jeweiligen Unternehmen schon exzellent, die Tochterunternehmen jeweils leiten. Und das dann auch noch zu adaptieren und zu einer wirklichen Familie anwachsen zu lassen. Familien geht's auch nicht immer in jedem Sinne total gut, ja. Aber das Wesentliche ist, glaube ich, das Grundgefühl und daran wollen wir ganz, ganz intensiv arbeiten. Ja.
Habe ich erzählt, dass meine Kinder ausgezogen sind?
Und wie fühlt es sich an?
Ganz leer.
Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja, ist komisch. Wie alt?
15, 17. 15 ist in Amerika. 17 ist ausgezogen.
Ich sage 15.
15 ist nur in Amerika.
Ein Jahr.
Vielleicht auch länger, hat er gesagt.
Kann ja erst
das
mal wieder
zurückkommen. Ja, das ist dann schon zu Anfang ein sehr komisches Gefühl. Ja, ne?
Kennst du auch, ne?
Ja.
Das glaube ich.
Ja. Meine Kinder sind auch beide Bürger.
Das glaube ich.
Ungewohnt.
Also ich bin alleinerziehend. Mein Sohn ist auch in einem gewissen Wechselrhythmus. Da fühlt es sich auch mal komisch an, obwohl ich ja dann weiß, er kommt wenige Tage später wieder zurück. Aber das ist in der Tat was es fühlt sich komisch an. Und wenn es dann ganz so ist, kann ich gut verstehen.
Naja, total. Zurück zum Bauen. Sie haben einen Post gemacht vor so einem halben Jahr, wahrscheinlich, wo es gerade angefangen hat. Nur wir sind jetzt in der Gründungsphase, müssen uns jetzt hier strukturieren und dann aber geht's los, bauen, bauen, bauen. Mhm. Wie wollen Sie schneller und effizienter bauen als private Bauträger, als eine klassische Verwaltung? Was ist das Konzept?
Ich glaube, das ganz Wesentliche ist, zum ersten Moment ein Gefühl dafür zu bekommen, was tatsächlich finanzierbar und damit realisierbar ist. Mhm. Und auch die Kolleginnen und Kollegen nur mit den Projekten zu betrauen, bei denen wir der Auffassung sind, dass wir sie auch bis zum letzten Pinselstrich umsetzen können.
Ja.
Wenig ist frustrierender, als wenn man irgendwo in der Mitte stehen bleibt. Und weniger ist frustrierender, als wenn das genau deswegen ist, weil einfach schlichtweg kein Geld mehr da ist. Mhm. Deswegen war unsere erste Aufgabe jetzt zu klären, wie wir finanzieren können und welche Möglichkeiten wir da haben. Da haben wir uns sehr intensiv mit der Politik natürlich ausgetauscht, mit unserem Gesellschafter, dem Freistaat Bayern, aber auch mit unserem Aufsichtsrat, insbesondere dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Baumgärtner, und haben so jetzt eine klare Priorisierung hergestellt bei der Bayernheim, die unser wesentliches Bauprogramm auch schultert. Die Stadibau hat ein wirklich sehr anspruchsvolles Bauprogramm, erstellt Werkswohnungen, allerdings in anderen Hausnummern als die Bayernheim. Die Siedlungswerk nochmals anders aufgestellt, unser Traditionsunternehmen mit einem guten organischen Wachstum, mit eigener Kraft häufig, aber jetzt erstmal zu klären, was sind denn die Rahmenbedingungen? Ja. Was sind die Priorisierungen? Welche Orte in Bayern wollen wir bespielen? Das waren jetzt unsere erste Aufgaben. Und da haben wir es jetzt geschafft, von März bis, es war schon vor dem Sommer der Fall, eine klare Reihung der Projekte herzustellen. Was machen wir in den nächsten 3 Jahren? Das wissen wir jetzt. Und da setzen wir jetzt die volle Kraft drauf und schauen da jetzt nicht großartig nach rechts und nach links und setzen diese Projekte um. Und gleichzeitig kommt vielleicht wieder ein bisschen das zum Tragen, was ich zu Beginn gesagt habe, dass der Draht an viele Stellen häufig ein guter ist.
Ja, das ist ein Riesenvorteil.
Das ist ein großer Vorteil.
Ja.
In der Welt. Ja. Schauen wir mal, ob es gelingt am Ende.
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen jetzt aktuell? Auch bei denen, da haben wir jetzt ein klares Ziel. Wir wissen, wie wir es machen wollen. Grundstück, Baupreise, Regularien. Wo sind da aus Ihrer Sicht die?
Nachdem wir für uns jetzt relativ klar definiert haben, was unser Bauprogramm für die nächsten 3 Jahre sein soll und gerade so ein bisschen am Ausbaupfad für die 4, 5 Jahre danach sind und da auch schon auf einem guten Weg sind, haben wir eigentlich unsere Hausaufgaben im Hinblick auf Finanzierbarkeit und Co. gemacht. Jetzt wissen wir auch nicht, wohin sich der Zinsmarkt entwickelt, völlig klar. Aber wir haben ein ganz gutes Grundgefühl, wofür es reichen sollte und wo wir da uns hinstrecken können. Was mir immer echt Sorgen macht, sind die Regularien und teilweise auch die Dauern der Genehmigungsprozesse. Ja. Das ist eine Situation, wie sie eigentlich so nicht sein darf und sollte. Vor allem deswegen, weil nur noch die öffentlichen Wohnungsbauunternehmen bauen. Mhm. Alle anderen bauen vielleicht noch fertig. Ich will jetzt auch keinem Unrecht tun. Es gibt sicherlich den einen oder anderen privaten Player in der Immobilienwirtschaft, der noch Wohnungsbau intensiver betreibt. Aber es sind sehr, sehr wenige, die wesentlich noch den Wohnungsbau vorantreiben, sind alle Wohnungsbauunternehmen der öffentlichen Hand. Das bedeutet aber ja auch, dass irgendwo ja Kapazitäten frei sein müssten bei den Genehmigungsbehörden.
Eigentlich ja.
Das sollte man eigentlich jetzt erwarten. Und eigentlich sollte man auch erwarten dürfen, dass der Mut jetzt größer ist. Und das erlebe ich nicht an allen Stellen. Vielleicht so Stichwort Gebäudetyp E.
Können Sie da ein bisschen drauf
eingehen? Ja, das kann ich sehr gerne. Ich wusste noch nicht, wie tief ich einsteigen soll. Wir haben in Bayern 19 Pilotprojekte insgesamt zum Gebäudetyp E. Davon bauen unsere 3 staatlichen Wohnungsbaugesellschaften 3. Also doch einen erklecklichen Anteil dessen, was da gerade errichtet wird. Und all diese Unsicherheiten erleben wir gerade. Ich erlebe aber auch alle Möglichkeiten. Wir sind bei allen diesen 3 Projekten bei Einspargraden zwischen 10% und 20% im aktuellen Zustand. Ja. Ja. Es kann natürlich sein, dass sich das noch in die eine oder auch in die andere Richtung entwickelt. Und erleben da durchaus auch gerade von Architektinnen, von Planern, von Ingenieurinnen eine große Leidenschaft, sich mal an das Thema ranzuwagen. Aber auch eine große Angst.
Mhm.
Darf ich nicht? Die DIN-Norm etc. etc. Gleichzeitig die Politik, die örtliche Politik oder auch die örtliche Verwaltung sitzt einem da ganz massiv im Nacken.
Mhm. Ja.
Politik hat Sorge, dass das möglicherweise vielleicht nicht mehr so schön ausschaut und sich nicht mehr ins Stadtbild integriert. Die Verwaltung hat Sorge, dass das Dach über dem Kopf zusammenbricht. Mhm. Und als letztes haben wir Sorge, wenn wir das an Abvermieten, an unsere Mieterinnen und Mieter, dass die sagen, ja, aber ich höre jetzt da oben das Kind mit den Inline-Skates. Ja. Und ich kürze dir jetzt deine Miete. Und da auch am Ende jetzt nicht zu wissen, welche Regelung im BGB tatsächlich greifen wird, damit wir geschützt sind, aber auch unsere Ausführenden entsprechend geschützt sind. Das ist ein bisschen was, was mich wirklich umtreibt, weil es Situationen gibt, da verstehe ich, dass sie nicht einfach zu regeln sind. Ja? Ich verstehe auch, dass der städtische Haushalt, der staatliche Haushalt, der Bundeshaushalt irgendwann am Ende ist. Verstehe ich alles. Aber solche einfachen Regelungen wie im BGB, das sind Gebäudetyp E, zu integrieren, Das kostet kein Geld, ist meines Erachtens auch in wirklich kurzer Zeit umsetzbar. Mhm. Und deswegen, das wäre einfach mal so ein richtig gutes Zeichen. Wir tun jetzt was und wir helfen euch jetzt, weil das ist eine Unsicherheit, wie sie einfach schwierig ist, wenn du am Ende nicht weißt, jetzt hast du fertig gebaut, kannst du aber nicht vermieten.
Ja.
Klar. Was halten Sie vom Hamburger Standard? Es gibt ja in verschiedensten Kommunen und Städten oder auch jetzt Hamburg als Stadtstaat unterschiedliche Standardsregelungen. Ich finde das gut von Hamburg. Ich finde Hamburg ohnehin eine Stadt, die eine sehr mutige Architektur aufweist, die sich vieles traut an vielen Stellen. Das spricht ganz stark für Hamburg, hat aber wiederum den Vorteil, ein Stadtstaat zu sein. Der Hamburger Standard ist in München in der Form überhaupt gar nicht umsetzbar, weil München schlichtweg eine Kommune ist und vom Freistaat noch entsprechende Regelungen hat. Also die kann München gar nicht so frei unterwegs sein. Aber ich finde, genau daran muss man sich eine Scheibe auch abschneiden und gucken. Nicht nur sagen, geht jetzt nicht, weil es ein Stadtstaat, sondern sagen, aber was funktioniert denn trotzdem? Ja. Und wer muss zusammenspielen?
Genau, und das finde ich so, in Niedersachsen gibt es ja auch die Änderungen, zu sagen, was sind denn die guten Dinge, was können wir vielleicht übernehmen, ohne das Rad immer neu erfinden zu müssen.
Genau.
Es gibt ja schon Beispiele. Und Sie haben den Mut angesprochen. Jetzt haben wir die Expo heute Tag 3, wo wir hier die Aufnahme machen. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Silberstreif da am Horizont aus den Gesprächen erkennen würde. Und dieser Mut ist eben immer wieder auch ein Thema zu sagen, der fehlt an der einen oder anderen Stelle. Und ich würde mir so sehr wünschen, die Dinge, die irgendwo anders ja schon funktionieren, guckt doch alle links und rechts, guckt, wie ihr es übernehmen könnt, damit es schneller wird. Also was Sie ja auch ansprechen. Ja, ne?
Und vielleicht auch nicht den großen Wurf zu erwarten.
Ja.
Mir ist es doch viel lieber, ich mache jetzt in vielen kleinen Schritten Dinge möglich.
Ja, genau.
Und kann mich an denen wieder entlanghangeln, auch als Silberstreif, als ich mache jetzt einmal dieses große Rundum-Sorglos-Paket, das wir alle mit unserer Vollkasko-Mentalität, wie wir Deutschen halt sind, erwarten. Aber diese vielen kleinen Schritte, dann einfach zu sagen, okay, jetzt mache ich halt mal erstmal nur den Gebäudetyp E und nicht alle anderen Änderungen im BauGB und im BGB, sondern ich mache jetzt eins nach dem anderen. Ich war gestern auch auf einer Abendveranstaltung von der Expo. Der neue Staatssekretär im Bundesbauministerium war auch da und die Frustration, die war mit Händen zu greifen in der gesamten Immobilienwirtschaft. Absolut. Und da also zum einen dieses klare Signal reinzusenden, wir wollen, wir werden und dann aber auch zu tun, das ist ganz, ganz entscheidend. Mhm. Also ich verstehe Sie da wirklich exzellent. Ich weiß aber auch, dass es geht, weil ich war selber an einer entsprechenden Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. Es geht.
Es geht.
Es geht aber selten der große Wurf in der Schnelle.
Ja.
Wie sehr, wenn Sie sagen, es geht, sind die Persönlichkeiten daran verantwortlich? Also wenn die richtige Person an der richtigen Stelle sitzt, kann die was bewirken?
Ja.
Okay.
Absolut.
Absolut. Also es sind nicht die Strukturen und Prozesse, es ist schon der Mensch, der da immer noch
alles. All of the above. Alles. Aber am Ende, wenn man in Haushaltsverhandlungen geht, das ist in der Stadt nicht anders als im Bund, ist es natürlich einfacher, wenn man entsprechende Kontakte und Möglichkeiten mitbringt, als wenn man sich eine Nummer zieht und als 27. Stadtministerin vorspricht. Ne? Und wenn man dann schafft, mit guten Argumenten für eine gute Sache zu werben und die handelnden Personen auf seine Seite zu bringen, dann ist das ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Aber auch das funktioniert nur mit den entsprechenden Strukturen und Prozessen. Du musst gute Berater an deiner Seite haben. Du musst gute Projekte haben.
Ja.
Du musst die richtigen Schwerpunkte setzen. Und das kannst du alles nur in einer kompletten Mannschaft. Ne? Also von den Entscheidern in der Politik, aber bis zum Letzten, der in der Verwaltung mithilft, um die ganze Sache rund zu machen. Deswegen ist es alles, jedes Rädchen.
Mhm.
Und da, glaube ich, ist einfach nur die Schwerpunktsetzung das Entscheidende. Weil jedes einzelne der Projekte, die vorgeschlagen werden, die als Ideen kursieren, alle sind toll. Aber man darf dann auch nicht am Ende wieder Ochs vorm Berg stehen und gar nicht mehr wissen, welche Idee man jetzt als erstes bespielt. Sondern klar aufzeigen, jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und dann machen wir 27, 1, 2, 3, 4, 5.
Ja.
Und dann machen wir 28. Ne?
Mhm.
Das ist, ich glaube, die Schwerpunktsetzung ist der Schlüsselfaktor. Mhm. Nicht die Persönlichkeit, nicht die Struktur, nicht die Prozesse, sondern die Schwerpunktsetzung.
Mhm. Ja, Fokus. Ja, Fokus. Ich sage ja, Neudeutsch. Fokussierung, nicht ablenken lassen und dann wird es irgendwie richtig gut.
Und dann auch den Mut haben zu sagen, ich kann es jetzt gerade nicht, weil wir sind jetzt gerade bei den anderen Dingen.
Total.
Ich habe es im Blick, aber jetzt gerade geht es nicht.
Den Mut zu haben, auch Nein zu sagen, um sich nicht zu verzetteln und nicht zu verlieren. Kann man ja auch sagen, was Sie gesagt haben, dann eben nicht 26, vielleicht ist es 27 oder 28 möglich, aber in 26 eben dann nicht, weil da schon andere Themen in den Vorrang haben.
Und das ist doch Menschen viel lieber, zu wissen, woran sie sind. Das ist Unternehmen viel lieber, zu wissen, woran sie sind, mit was sie planen können. Das ist uns allen viel lieber. Ja? Und ich höre doch lieber ein Nein und weiß, worin ich jetzt besser keine Zeit mehr investiere, als dass ich da Zeit investiere und am Ende war es für nichts.
Genau. Also Mut zu einem Nein.
Okay.
Und zu einem Jahr. Ja, genau. Jetzt, ich würde das Thema gerne nochmal auch ein bisschen ausweiten auf das Wohnen als soziale Frage. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt in Ihrer Einleitung, was so Ihr Antrieb auch ist, etwas der Gesellschaft zurückzugeben, die richtigen Dinge zu tun, für die Gerechtigkeit auch einzustehen. Viele Menschen spüren, Wohnen ist teuer. Was kann eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft dagegen jetzt tun? Wie sehen da, jetzt haben Sie geschildert, Sie haben konkrete Projekte vor Augen, das ist alles, die Ziele sind klar, die Themen sind klar. Wie unterstützen Sie das?
Bauen. Letztlich ist es bauen. Und dabei natürlich auch die Mittelzentren, die größeren und kleineren und mittleren Kommunen nicht aus dem Blick zu lassen. Jeder sagt mal, München ist so wahnsinnig teuer. Das stimmt total. Es wird aber nicht billiger, indem wir nur in München bauen, sondern wir müssen natürlich in der kompletten Metropolregion schauen, wo wir Schwerpunkte setzen können. Wir haben viele große Wohnbauvorhaben, die in kleineren Städten jetzt auch durchaus großvolumig wirken. Ne? Wenn du in eine kleinere Stadt mit vielleicht 20.000, 25.000 Einwohnern 100 neue Wohnungen schaffst, dann ist das hier in München, das fällt gar nicht großartig auf. Ja? Und da ist das fast, als kommt ein ganz großer Schwall neue Menschen, ne? 300, 400 neue Menschen, je nachdem, welche Wohnungsgrößen man hat. So das Bauen da wirklich der Schlüsselfaktor ist. Und das natürlich auch verteilt mit einem guten Konzept, sich zu überlegen, wo ist die Wohnungsnot am größten, auch in die 7 Regierungsbezirke Bayerns reinzudenken, eine gute Flächenverteilung zu schaffen und dabei jetzt nicht alles nur auf die größeren Städte wie München und Augsburg und Nürnberg zu konzentrieren, sondern da auch in die Breite zu denken. Aber wir sind uns auch einig. Keine Wohnungsbaugesellschaft der öffentlichen Hand wird in der Lage sein, das Wohnungsbauproblem alleine zu lösen. Das müssen wir in einem Schulterschluss machen, zusammen mit den Privaten. Und deswegen ist es essentiell, dass die Privaten endlich wieder anfangen können zu bauen. Mhm. Weil wir alleine werden das nicht schultern können.
Nee. Gibt es Systeme, die Sie als besonders vielversprechend erachten? Bauen Sie seriell, Modulbau, Hybrid?
Wir bauen in verschiedenen Projekten alles das, was Sie gerade schildern. Insbesondere zum Beispiel auch bei Sanierungen wagen wir uns auch daran, zumindest gewisse Teile seriell auch zu fertigen, zum Beispiel Bäder. Wir sind aber wahnsinnig gespannt auf den Gebäudetyp E. Also das ist wirklich das, was aus meiner Sicht das ist, was uns vielleicht den größeren Wurf noch bringen könnte. Das serielle Bauen scheitert derzeit einfach daran, dass es noch nicht so günstig ist, wie es sein könnte, weil schlichtweg die Abnahme derzeit nicht in der Dimension vorhanden ist, dadurch, dass die Privaten eher viel Abstand nehmen. Das modulare Bauen scheitert ganz häufig an der örtlichen Verwaltung oder Politik, weil doch große Vorlieben dafür bestehen, eine individuelle Lösung zu finden. Der Gebäudetyp E bringt aber jetzt derzeit jedenfalls in unseren Pilotern und auch in den anderen 16 Pilotern, die wir ja kennen, schon echt viele neue Ideen mit sich, die mutig sind und cool sind. In Ingolstadt steht ein Haus ohne Heizung. Ja, das ist schon sowas, da stehst du erstmal da und denkst dir, ein Haus ohne Heizung, kann das funktionieren? Mhm. Ich weiß es nicht und jetzt weiß es auch noch keiner. Mhm. Aber es ist eine gute Idee und ich finde es wahnsinnig mutig, es umzusetzen. Deswegen so dieses neue Bauen und wirklich mal zu überlegen, was brauche ich? Was ist Kern des Ganzen? Das ist aus meiner Sicht das, was uns am weitesten bringen könnte, vorausgesetzt, wir kriegen die gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Mhm. Also für mich ist das schon ein schöner Schluss.
Ja.
Also ich könnte das nicht besser zusammenfassen.
Oder möchtest du jetzt noch unbedingt was von Frau Frank wissen?
Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, uns läuft ein bisschen die Zeit.
Da wir alle einen sehr harten Anschlag hier heute haben.
Nein. Ihre Vision. Die Frage muss ja kommen am Schluss.
Was wünschen Sie sich für die Baunova?
Aus meiner Sicht würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir in 10 Jahren sagen können, dass wir als Baunova-Gruppe gut zusammengewachsen sind, effizient Wohnungen bauen, es geschafft haben, in einem deutlich vierstelligen Bereich neue Wohneinheiten auch in Bayern umzusetzen, dabei in die Fläche gegangen sind und dass man unsere Häuser auch in 10 Jahren noch gerne anschaut.
Wunderbar.
Privat verhext.
Genau so.
Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Freude gemacht. Wir werden das beobachten. Sie sehr sicherlich gerne. Auch mal einladen zu der einen oder anderen Sphäraumveranstaltung, wo Sie den berichten können, wie es so läuft.
Würde ich mich sehr freuen.
Ja.
Vielen Dank an Sie.
Danke Ihnen.
Hat sehr viel Spaß
vielen
gemacht.
Dank. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Sphäraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.